Ich habe letzte Woche gedacht, dass wir heute mit Psalm 18 fertig werden. Dann habe ich mich noch ein bisschen mehr reingearbeitet. Heute gehe ich nicht davon aus, dass wir damit fertig werden, was eigentlich schade ist, weil heute ist Losungsvers aus Psalm 19. Wenn wir da hinkämen, dann hätten wir, naja, Pech. Ähnlich blöd ist es auch, nächste Woche ist der Wochenpsalm, Psalm 20. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch nicht hin, aber macht nichts. Gehen wir direkt in die Materie, dann kommen wir wenigstens so weit, wie wir kommen. Wir waren beim letzten Mal, Psalm 18, Vers 20. Er führte mich hinaus in die Weite, er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Dass Gott eine Lust hat zu uns Menschen, wie ein Mann zu seiner Frau, wie Eltern zu ihren Kindern, das ist unterschiedliche Lust, bitteschön. Aber eben weil er solche Lust an mir hat, woran man von außen vielleicht gar nicht mal unbedingt was sehen kann. Darum hilft er mir. Darum holt er mich heraus. Jetzt sagt David etwas, das wir schon häufiger von ihm in anderer Weise gehört haben. Aber es ist eben doch immer wieder komisch. Also, Vers 21. Der Herr tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit. Er vergilt mir nach der Reinheit meiner Hände. Also, das allererste ist ja, das Alte Testament weist immer wieder auf Jesus hin. Wenn wir das jetzt einfach nur von Jesus her lesen, passt wunderbar. Da kann man nichts dagegen sagen. Jetzt hat das David aber auch aus sich heraus gesagt. Also, er hat es gesagt, ist von Gott inspiriert worden, das zu sagen, also ist es wahr. Und wir haben ja ganz klar auch beim letzten Mal diesen Kontext gehabt, dass es halt war, als er gerettet worden ist von Gott, vor Saul und vor den anderen. Und dann zu gucken, okay, warum sagt David das jetzt? Weil eben meine Gerechtigkeit, Moment mal, sagt Jesaja nicht, all unsere Gerechtigkeit ist wie dreckige Lumpen? Je nach Übersetzung sagt er das halt so. Ja, das sagt er. Und sagt dann nicht auch Paulus im Römerbrief, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Ja, auch das stimmt. Also wie kann David jetzt sagen, er tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit? Denn jetzt vom neutestamentlichen Denken her müsste David dann tatsächlich sagen, Gott kann mir eigentlich nur Böses tun. Warum? Weil ich nicht gerecht bin. Und irgendwie ist aber trotzdem so, im Alten Testament gibt es etliche Leute, die gerecht sind vor Gott. Die halt eigentlich doch noch nicht Jesus hatten. Also sie haben auf Jesus hingeblickt, klar, logisch. Aber sie hatten Jesus ja noch nicht, weil Jesus ja noch nicht da war. Und das ist das Coole dabei. Also zum einen cool, im Alten Testament gab es Leute, die waren sich sowas von ihres Standes vor Gott bewusst. Und zwar des Standes durch den Glauben. Dass sie dadurch gerecht waren vor Gott. Dadurch so und so sehr, dass sie gewusst haben, dadurch kann ich vor Gott bestehen. Und das ist das Blöde wieder dabei. Die Leute damals waren sich sowas von bewusst dafür, was viele Christen heute nicht haben. Bei uns ist irgendwie schon noch, ja, wir sind ja gerettet durch den Glauben an Jesus und irgendwie mit der Rechtfertigung haben wir es auch noch, aber wir haben es halt meistens nur, wir gehen meistens nur so weit, wir sind gerechtfertigt, aber verstehen nicht, dass damit, dass das bedeutet, ich bin gerecht gemacht vor Gott. Also, dass ich vor Gott jetzt so gerecht bin, wie Jesus selber. Und das ist die andere Gerechtigkeit, von der die Bibel spricht. Meine Gerechtigkeit kann zweierlei sein. Nämlich erstens, dass ich das selber aus mir heraus habe. Das, was ich selber Gott bieten will. Und das sind diese dreckigen Lumpen, von denen Jesaja redet. Und dann ist es aber so, wenn ich an Jesus glaube und wenn ich mich ihm hingebe, dann bin ich ja gestorben. In der Taufe bin ich gestorben, im Glauben an Jesus bin ich gestorben mit ihm auf Golgatha und alles Mögliche. Man kann noch andere Sachen mit dazu nehmen. Ich bin gestorben und ich soll mir auch jeden Tag neu wieder sterben und mich nicht auf das eigene verlassen, nicht das, was ich aus mir selber herausbringen kann, sondern auf ihn. Und dann ist meine Gerechtigkeit plötzlich nicht mehr das, was ich aus mir selber haben kann, weil ich selber weiß, ich bin ja tot. Aber dadurch, dass Jesus in mir ist, er ist ja mein Heiland, mein Retter, meine Gerechtigkeit. Das ist das, was Gott über sein Volk später selber sagt in Jeremia 23, dass er dann halt einen neuen König bringt, der heißt der Herr unsere Gerechtigkeit. Dass Israel auf einmal sagen kann, unsere Gerechtigkeit ist nicht mehr das, was wir aus uns selber haben, sondern Gott selber ist unsere Gerechtigkeit. Gott selber ist der Standard, den er bei uns sucht. Das ist super. Und David, der das längst noch nicht in der Fülle hatte, der konnte damals schon sagen, Gott tut mir nach meiner Gerechtigkeit. Wie viel mehr darf ich das sagen, der in Jesus Christus ist? Also ich kann es einmal sagen, David war ein König, ich bin ein König. Weil Gott das gesagt hat, weil Gott mich zum König und Priester gemacht hat. In Jesus. Ich kann aber sogar sagen, ich bin mehr als David, weil David halt nur gesalbt war im Vorgeschmack auf Jesus. Und er war auch nur gerecht im Vorgeschmack auf Jesus. Ich bin richtig gerecht. Ich bin neu. Ich bin von Neuem geboren. Ich bin eine ganz neue Kreatur. Ich bin gerecht vor Gott. Und darum steht mir all das zu, was den Gerechten zusteht. Da empfehle ich euch, wenn ihr euch nicht nur meine Predigt, die ich in Mühlacker gehalten habe vor ein paar Monaten, der Gerechte wird aus Glauben leben, lest euch einfach mal durch Psalm 37 und Sprüche 10. Da kommt ganz oft der Gerechte vor. Und dann einfach mal sagen, okay, das gilt für den Gerechten, dann gilt es auch für mich. Oder weil es für den Gerechten gilt, gilt es für mich. Das sind zum Teil sehr steile Sachen. Aber dann zu sagen, ja, weil ich in Jesus bin, gilt mir das. Und dann darf ich es einfordern. Und da komme ich hoffentlich später noch ein bisschen mehr dazu. Jetzt, also die Reinheit meiner Hände bei Jesus ganz besonders. Eben auch die Reinheit seiner Hände ist die Hände, die durchbohrt sind für mich am Kreuz. Und nach denen handelt Gott dann. Natürlich sind die Hände auch sonst das, womit man irgendwas tut. So. Denn ich halte die Wege des Herrn und bin nicht gottlos wieder mein Gott. Das Interessante ist, das Wort für gottlos im Hebräischen, Rasha, das hat von der Wortwurzel her, also von der ganz ursprünglichen Bedeutung, bedeutet es so viel wie derjenige, der nicht auf dem Weg unterwegs ist. Der Gottlose ist derjenige, der nicht Gottes Weg geht, der Gottesfürchtige oder der Gerechte, das ist dann auch immer dieser Kontrast eigentlich in der Bibel, ist derjenige, der auf dem Weg unterwegs ist. Und darum ist ja Buße im Alten Testament Umkehren auf den Weg Gottes. Und im Neuen Testament ist es dann, ihr seid ja schon auf dem Weg unterwegs und jetzt ändert euer Denken entsprechend. Dass ihr euch jetzt auch so benehmt, dass ihr auf diesem Weg seid. Nicht nur benehmt, sondern auch so denkt, damit ihr euch tatsächlich auch fühlen könnt wie auf dem Weg. Das gilt tatsächlich auch dabei. Dass ihr euch so benehmt, dass ihr euch so fühlt, dass ihr den Anspruch erhebt für diejenigen, die auf dem Weg sind. Alles Mögliche gehört dazu. Anspruchsdenken ist biblisch, wenn ich weiß, was mir in Jesus zusteht. Das ist Verfolgung auf der einen Seite, auf der anderen Seite der komplette Segen Gottes. Beides kommt zusammen. Auf beides habe ich Anspruch. So. Dann sagt er, denn alle seine Rechte habe ich vor Augen und seine Gebote werfe ich nicht von mir. Was bedeutet das, seine Rechte habe ich vor Augen? Es bedeutet, oder es ist sehr wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass David das getan hat, was Mose in 5. Mose 17, Vers 18 gesagt hat. In 5. Mose 17 geht es darum, ihr werdet euch irgendwann mal einen König nehmen, dann nehmt euch aber auch bitte nur einen aus euren Brüdern. Also er muss aus dem Volk Israel sein. Er muss ein Nachkomme Abrahams, Isaaks und Jakobs sein. Und später geht das dann ja noch stärker darauf zu, dass es nur von David ist und alles Mögliche. Und dann kommt, nachdem alles Mögliche gesagt wird, was der König sich nicht vermehren soll, also Frauen, Pferde, Reichtümer, ich glaube, das waren die drei Sachen, da heißt es dann auch, am ersten Regierungstag soll sich der König hinsetzen und das 5. Buch Mose abschreiben. Mindestens das 5. Buch Mose. Vielleicht meint er sogar die 5 Bücher Mose. Aber das ist dann eben, ich habe seine Rechte vor Augen. Dass David sich diese Abschrift immer wieder vor Augen gehalten hat. Und auch deswegen gewusst hat, was mit ihm los ist. Und wohin er gehen soll. Und dann da eben auch, ich werfe seine Gebote nicht weg von mir. Wegwerfen ist einfach tatsächlich, wie bei all eure Sorge, werfet auf ihn, das gehört nicht mehr mir. Das sagt David hier ganz tatsächlich, Gottes Gebote gehören mir. Und dann sagt er, sondern ich bin ohne Tadel vor ihm und hüte mich vor Schuld. Das ist auch das Gleiche, das haben wir ganz besonders im Psalm 119. Dein Wort habe ich in meinem Herzen verborgen, damit ich nicht gegen dich sündige. Dafür ist das Wort da. Und dafür sagt Gott das auch zum König. Schreib das selber ab, du hast es in deiner eigenen Handschrift, weil du dich dann viel, viel mehr damit auseinandergesetzt hast. Und dann studier da drin, lies da drin, damit du an mir dran bleibst. Darum vergilt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach der Gerechtigkeit meiner Hände vor seinen Augen. Also, da haben wir das nochmal, meine Gerechtigkeit. Es ist die Gerechtigkeit, die David nicht in sich selber findet, sondern die er im Wort Gottes findet und auf sich anwendet und sagt, diese Gerechtigkeit gehört mir, diese Gerechtigkeit setze ich um. Und so darf ich eben auch sagen, die Gerechtigkeit, die ich in Jesus habe, die setze ich aus mir heraus um. Und das bedeutet, dass ich mich Gott und meinen Mitmenschen gegenüber entsprechend verhalte. Dann sagt er, gegen die Heiligen bist du heilig. Und gegen die Treuen bist du treu. Wenn wir im Deutschen das Sprichwort, jemand in den Wald hereinruft, so schallt es heraus. Also das, was man hinbringt gegen jemand anderen, das kommt wieder. Jesus sagt ja auch, alles das, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Und das merkt man dann ganz besonders, wenn plötzlich, man merkt es besonders dann, wenn man sich immer nur gegen Leute gestellt hat, gegen und auf einmal kommt der Wind zurück. Und dann wundert man sich darüber und man beschuldigt auch die anderen. Auch, hey, was bist du jetzt so grausam? Weil man selber noch nicht kapiert hat, Moment mal, was habe ich den Leuten denn die ganze Zeit davor gegeben? Andersherum ist es natürlich eben auch, den Heiligen bist du heilig. Den Treuen bist du treu gegenüber. Gott verhält sich mir heilig, weil ich heilig bin. Er verhält sich mir gegenüber treu, weil ich treu bin. Und dann ist das Schöne dabei natürlich, das, was Paulus in 2. Timotheus 2, Vers 13 schreibt, sind wir untreu, so ist er dennoch treu, denn er kann sich nicht selber verleugnen. Also, da spricht Paulus wieder an dem Punkt, da wo ich doch in meinem Fleisch bin, da wo ich doch mich nicht als der Gerechte benehme, da ist Gott mir gegenüber immer noch treu, weil er eben immer noch weiß, ich bin ja in Jesus. Und ist mir trotzdem treu, auch wenn ich aus meinem Fleisch heraus definitiv nicht schaffe, ihm treu zu sein. So ein unglaublich großer Trost. Oder Römer 8, Vers 1, denn eben, so ist nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Auch wenn ich immer wieder missbaue, auch wenn ich mich immer wieder am Ende von Kapitel 7 finde im Römerbrief. Nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das tue ich. Und dann aber auf der anderen Seite, keine Verdammnis in Christus. Gott handelt treu an mir, selbst da, wo ich untreu bin. Warum? denn er kann sich nicht selber verleugnen. Einer der Punkte, die Gott nicht kann, was Allah könnte, übrigens, Gott kann Sachen nicht, Allah kann gewissermaßen alles, deswegen kann er auch lügen. So. Und dann, es geht ja noch weiter, das habe ich doch vorher gerade, genau. Es ist natürlich, wenn ich die Verse nur, also, gegen die Heiligen bist du heilig, gegen die Treuen bist du treu, gegen die Reinen bist du rein, gegen die Verkehrten bist du verkehrt. Also, David sagt dreimal Positives, um wirklich klar zu machen, Gott belohnt das Gute. Und dann kommt aber auch noch dieses, aber es kann auch andersrum sein. Wir sind in unserem Denken eher so drin, dass das Böse uns immer wieder begegnet, aber gehen nicht davon aus, dass Gott uns ja auch den Segen geben will. Also, dass ich diesen Vers lese aus Galater 6, Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Das lesen wir oft mit dem erhobenen Zeigefinger, vielleicht sogar mit der Faust. Pass auf. Und dann aber zu sagen, nein, dies ist zwar auch eine Warnung, aber es ist vor allem ein Versprechen an diejenigen, die sich an Gott halten. Und darum heißt es dann ja zwei Verse später, darum lasst uns nicht nachlassen, Gutes zu tun. Denn am Ende werden wir auch den Segen erben, wenn wir nicht nachlassen. Und das ist das Gleiche, was hier drin steckt. Und dann sagt David eben auch weiter, denn du hilfst dem elenden Volk, aber stolze Augen erniedrigst du. Das ist nochmal, die, die zu ihm stehen, denen verhält er sich auch ordentlich gegenüber. In allem Leid, das uns passiert. In aller Verfolgung und Trübsal. Also alles, was mir wegen meines Glaubens passiert, alles, was mir wegen meiner Dummheit passiert, alles, was mir dadurch passiert, dass in der Gesellschaft gerade irgendwas passiert. In alledem verhält sich Gott mir gegenüber treu und versorgt mich trotzdem. Und versorgt mich mitunter so, wie er Isaak versorgt, der in der Hungersnot gesät hat und hat hundertfach im selben Jahr noch geerntet. Weil er gesät hat. Und das ist das, was Gott sagt. Du hilfst dem elenden Volk, also die, die eigentlich gar nichts haben, und dann aber die stolzen Augen erniedrigst du, also wer sich so viel auf sich selber einbildet. Und Stolz ist auf einer Seite, dass ich eben sage, ich schaff's ja aus mir selber heraus, und auf der anderen Seite immer nur zu sagen, ich bin ja so schlecht, ich bin ja so schlecht, ich bin ja so schlecht, was eigentlich auch bedeutet, ich will es ja aus mir selber heraus schaffen und nur dann kann Gott mir helfen. Stolz bedeutet immer, ich blicke auf mich selbst. Denn Gott hat was gegen Stolz. Stolz ist übrigens nicht immer verkehrt, nämlich Eltern dürfen auf ihre Kinder stolz sein. Völlig in Ordnung. Das ist ein anderer Stolz. Außer man bildet sich zu viel auf die Kinder ein. Das kann auch wieder passieren, aber normalerweise es gibt diesen Grundstolz, den Eltern auf die Kinder haben, völlig legitim. Dann sagt David weiter, ja, du machst hell meine Leuchte. Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gehabt habt, dass ihr gerade nachts aufgewacht seid und es war einfach finster. Also nicht nur, weil es eben draußen dunkel war, sondern ihr habt eine Finsternis gespürt. Und dann muss man das Licht wieder hineinbringen. Dann hilft es, dass man jemanden anrufen kann zum Beispiel, oder halt, ne, wenn Ehepartner auch noch da ist, mit dem dann zusammen, oder halt, ne, Kinder zu Hause können den Eltern dann sagen, hier, ich habe das, die Eltern können mitbeten. Oder auch tatsächlich, dass man das Wort Gottes hineinbringt. Und zwar eben auf zwei Weisen. Jesus selber als das Fleisch gewordene Wort Gottes und sonst auch eben die Bibel. Einfach mal, also ganz besonders helfen da Psalm 23 und Psalm 91, einfach vorbeten. Und wenn man dann alleine ist oder der Ehepartner so tief schläft, dass es ihn nicht stört, einfach laut beten. Also muss ja nicht so laut sein, dass man den anderen weckt, sondern dass man halt, ne, dass es dann ordentlich ist. Aber dass man sich selber hört dabei. Und dann bringt man das Licht hinein. Und dann merkt man, Gott macht die Finsternis Licht. Das haben wir ja später im Psalm 139, wo David dann sagt, Finsternis ist wie das Licht. Da wo Gott dabei ist, da ist selbst die Finsternis hell. Da wo Gottes Wort da ist, das wäre Psalm 119, 105, da ist Licht da. Vielleicht nur für den nächsten Schritt, aber das reicht ja. Und dann auch noch das Licht in der Finsternis. Einmal sagt Jesus ja selber, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und dann sagt er aber auch von uns, ihr seid das Licht der Welt. Also das Interessante ist, ich habe das Licht der Welt und ich bin das Licht der Welt. Beides gehört zusammen. Mitunter bin ich dafür verantwortlich, dass bei anderen Leuten die Finsternis erhellt wird. Das mache ich dadurch, dass ich Gottes Wort und Gottes Liebe hineinbringe. Nicht den Rat der Gottlosen. Nicht immer davon erzähle, was in der Welt passiert, sondern davon erzähle, was Gott tut und was er getan hat und überhaupt und sowieso. Genau, das. Du machst hell meine Leuchte, das ist meine eigene Lampe. Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht, weil er selber hineinkommt. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen, mit meinem Gott über Mauern springen. Das Wort mit Gott heißt, also das Hebräische kann auch mit heißen, aber eigentlich heißt es in oder durch Gott. In Gott und durch Gott. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn man sich dann nochmal anguckt, das ist, gehört zu den Geheimnissen der Gemeinde, in Jesus Christus sein. Und was damit alles verbunden ist, also dass wir ja sogar in Jesus schon jetzt im Himmel sitzen. Auf dem Thron, obwohl wir noch hier unten sind. In Gott kann ich das. Oder auch durch Gott kann ich das. Das habe ich letztes Jahr, am 2. Advent müsste es gewesen sein, mit als Beispiel gebracht. Wir haben das Endoskelett und das Exoskelett. Das Endoskelett, das ist das, was wir Menschen haben, was in mir drin ist, was mir Stabilität gibt. Das ist Christus in mir. Und dann gibt es das Exoskelett. Habt ihr bestimmt auch schon gesehen, und das gibt es in etlichen Filmen und sowas dann auch, ein Mantel von außen dran, durch den ich viel stärker bin. Viel, viel stärker als das, was ich eigentlich selber heraus könnte. Und dann kann ich Kriegsvolk zerschlagen. Warum? Weil ich in Jesus bin. Weil ich die Waffenrüstung Gottes angezogen habe. Und dadurch kann ich auch über Mauern springen. Wie soll denn das gehen? Keine Ahnung, aber es funktioniert. Habe ich ja bei meiner einen Predigt da auch erwähnt. Bruder Jun, das ist der Heavenly Man, der dann ja geflohen ist, entkommen ist von den Leuten und dann ist er vor diese Mauer gekommen und hat den Bibelvers auf einmal gehabt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Hat einen kleinen Anlauf genommen, ist gesprungen über die Mauer rüber, hat dann festgestellt, oh, da ist ein Gewässer dahinter, was mache ich jetzt? Aber er ist noch bis auf die andere Seite des Gewässers gesprungen und ist trocken angekommen. Es funktioniert. Also das, was viele von uns einfach nur sinngemäß oder metaphorisch lesen wollen, das kann man wirklich erleben mit Gott, wenn man ihn beim Wort nimmt. Denn, Moment, doch ja. Na, also da bin ich. 31 übrigens, ich habe wieder vergessen, ganz viel die Verse zu sagen, tut mir leid. 31, Gottes Wege sind vollkommen, die Worte des Herrn sind durchläutert, er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Also, vollkommen, das bedeutet komplett vollkommen, also alles, da ist da. Alles ist da, was da sein soll. Also bei Gottes Wegen ist alles da, was man braucht. Wenn ich auf Gottes Weg bin, also mit Jesus unterwegs bin, dann gilt mir das, was im Psalm 23 steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder Philipper 4, 18 müsste es sein. Da habe ich jetzt nicht nachgeguckt, könnt ihr selber noch mal gucken. Mein Gott wird all eurem Mangel aushelfen durch seinen Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Durch den Reichtum übrigens, also wieder mit Gott, durch Gott, kommt das. Das ist dann auch noch ein Vers, denn ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Das ist übrigens ein Vers, man muss den Kontext zum einen lesen, dass Paulus sagt, ich kann mit wenig auskommen und mit viel auskommen. Das ist das eine Wichtige dabei. Und das andere ist dann aber auch, dass Paulus eine allgemeine Wahrheit sagt. Also der Kontext ist wichtig, aber auch, dass Paulus hier eine allgemeine Wahrheit sagt. Nämlich, ich kann ja alles mit Jesus, denn nichts ist unmöglich dem, der glaubt. Immer auf der Basis, es muss mit Gottes Wort übereinstimmen, mit Gottes Wort und Wesen. Das ist eine, Gottes Wege sind vollkommen. Übrigens, das Wort kann auch aufrecht heißen. Was heißt, der Weg ist aufrecht? Der aufrechte Weg, der aufrichtige Weg. Das ist der richtige Weg. Und auch der Weg, auf dem ich selber aufrecht gehen kann. Wo ich nicht duckmäuserisch sein muss, vor Gott immer nur kriechen, sondern ich darf aufrecht gehen. Warum? Weil Gott mich neu gemacht hat. Dann eben, die Worte des Herrn sind durchläutert. Geläutert bedeutet komplett rein. Die sind ohne irgendwelches falsch, also ohne Lüge. Gottes Wort ist komplett wahr. Ja, aber warum erlebe ich da nichts davon? Das ist der Widerstand des Teufels. Ich erlebe dann Gottes Wort nicht vollkommen, wenn ich dem Teufel und den Umständen mehr glaube als dem Wort Gottes. Abraham als wunderbares Beispiel. Er hat gesehen, Sarah ist unfruchtbar. Und sie ist jetzt auch 90 oder über, also 89. Guckt auf sich selber. Ich kann eigentlich auch nicht mehr. Bin schon fast 100. Da hätte er stehen bleiben können. Dann wäre er im Unglauben gewesen, weil er gesagt hätte, das sind die Umstände, so ist es, Gott kann nichts machen. Aber er hat dem, was Gott über ihn gesagt hat, nämlich nicht mehr Abraham soll sein Name sein, sondern Abraham, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und Abraham hat gewusst, ich bin Vater vieler Völker, weil Gott mich dazu gemacht hat. Und er hat dem Wort Gottes mehr geglaubt als dem, was er gesehen und gespürt hat. Und darum ist das Wort Gottes bei ihm Wirklichkeit geworden. Weil er gesagt hat, ich glaube dem, was Gott mir gesagt hat, mehr als dem, was ich mit meinen 5 Sinnen wahrnehmen kann. Und mit meinem Verstand und so weiter. Also alles, was ich begreifen kann, was ich mit meinem Vermögen im Denken und so weiter kann. All das steht unter dem Wort Gottes. Das Wort Gottes hat die letzte Autorität. Und weil er das gesagt hat und weil er davon so überzeugt war, nicht intellektuell, sondern zum Glauben hin. Darum konnte er gegen die Hoffnung hoffen. Darum konnte er daran glauben. Und darum ist bei ihm das am Ende Wirklichkeit geworden. Das bedeutet es, die Worte des Herrn sind durchläutert. Ich darf Gottes Wort für bare Münze nehmen. Viele Leute, die davor warnen. Warum warnen sie davor? Weil das dem eigenen Lebensstil in irgendeiner Art und Weise entgegengeht. Und vor allem auch, weil ganz viel Schindluder damit getrieben wurde. Weil nämlich ganz viele Leute gesagt haben, wir setzen das jetzt alles um, haben es aber gar nicht auf sich selber angewendet. Vor allem nicht in dem, dass ihre Bosheit irgendwie hätten zügeln können und so weiter. Nein, alles weg, alles Banane und dann wurde es gnadenlos durchgesetzt. Darum fürchten viele Leute, wenn wir das Wort, dass wir das Wort komplett ernst nehmen. Aber dann zu sagen, nee, Gottes Wort ist mir nicht unbedingt immer recht, Gottes Wort verstehe ich auch nicht, aber gerade dann nehme ich es für bare Münze. Und sag, okay, das ist es. Das nehme ich jetzt. Und dadurch werde ich dann einen größeren Segen kriegen, als ich mir erdacht habe. Warum? Weil ich mir wieder selber gestorben bin, weil nicht meine eigene Gerechtigkeit zählt, sondern Gottes Gerechtigkeit. Sehen wir in Vers 31 noch am Ende. Er ist ein Schild allen, die ihnen vertrauen. Ein Schild ist das, was mich schützt. Das Interessante ist, es gibt ja in Epheser 6 den Schild des Glaubens. Warum? Warum ist das so wichtig mit dazu? Der Schild des Glaubens ist ja aus Gott heraus. 1. Johannes 5, Vers 4. alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also unser Glaube ist aus Gott geboren. Sonst könnte die Welt nicht überwinden. Sonst müsste ich tatsächlich sagen, nee, die Umstände sind so, ändert sich nichts dran. Aber das Wort Gottes steht drüber. Und das mache ich im Glauben. Jetzt sind wir in Vers 32. Denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Oder ein Fels, wenn nicht unser Gott? Gott ist im Hebräischen der Starke. Also, oder auch tatsächlich, El ist der Große, also der starke Hirte. Also derjenige, der mich behütet. Und dann, wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott? Fels, das hatte ich schon letztes Mal bei Vers 3. Also dazu sage ich jetzt nichts. Das könnt ihr euch dann nochmal anhören. Sonst komme ich auch nicht mehr weiter. Gott rüstet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne Tadel. Also, Gott rüstet mich mit Kraft. Was heißt das? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Oder der über euch kommen wird. Ich habe dann nicht mehr meine eigene Kraft, sondern Gottes Kraft, auf die ich mich verlassen soll. Das, was Mose schon lernen sollte, ich will mit dir sein. Und was Josua dann erfahren durfte, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich mit dir sein. Was Salomo dann gebetet hat, dass der Herr, unser Gott, mit uns sei. Und was dann für uns gilt, Jesus ist unser Immanuel, der gesagt hat, ich bin bei euch oder auch mit euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist das, was Gott versprochen hat. Und so rüstet er mich mit Kraft. Dadurch, dass ich in ihm bin, dass er in mir ist, dadurch habe ich die Kraft, voranzugehen. Er macht meine Wege ohne Tadel, also dadurch, dass ich mit Gott unterwegs bin. Solange ich mich auf ihn verlasse und nicht in meinem Fleisch bin, bin ich vor Gott untadelig. Das Schöne ist, das, was ich in meinem Fleisch mache, das kommt dann auch komplett weg, auch wenn es vielleicht manchmal sehr blöd ist, weil ich doch sehr viel in meinem Fleisch mache. Aber nur das, was ich im Glauben gemacht habe, das gilt dann auch. Und das ist vor Gott dann das Untadelige. Also, auch wenn ich 80% meines Lebens im Fleisch lebe und nur 20% im Geist, die 20% zählt Gott. Und das ist dann untadelig. Was halt blöd ist, weil die 80% wegfallen. Aber die 20% zählt Gott. So gnädig ist er. Und die rechnet er mir zu, weil ich sie im Glauben getan habe. Weil Jesus sie durch mich getan hat. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen. Hirsche sind reine Tiere. Das heißt, sie sind zum einen Wiederkäuer, das ist jetzt hier nicht das Wichtige, aber Wiederkäuen bedeutet eben das, was wir im Psalm 1 hatten, mit dem Wort und so weiter. Und dann, die Füße sind wie Hirsche. Hirsche, und gerade die Hirsche in Israel, und auch Ziegen, dann auch da in dem Punkt, können laufen an Orten, wo es sonst nicht möglich ist. Also, wo es für uns viel, viel schwerer ist oder mitunter sogar unmöglich. Wenn ihr mal gesehen habt, was für Steigungen Ziegen noch langlaufen können, weil da so ein ganz schmaler Pfad ist, auf nur so, an so einer fast 90 Grad Steigung, aber die Ziegen können da lang und Hirsche auch. Und das sagt Gott, im Glauben kannst du dort Wege lang gehen, wo du es vorher nicht für möglich gehalten hast. Ich weiß nicht, wie oft ihr Predigten gehört habt zu 2. Mose 14, also der Durchzug des Schilfsmeers. Da kommen ganz viele Leute an mit dem Gott macht dort Wege, wo keine Wege sind. Auch super. Eigentlich ist erstmal das Hauptmerkmal, das Hauptaugenmerk ist auf die Taufe, was Gott in der Taufe für uns getan hat. Aber das andere ist auch ganz gut. Was aber eben bedeutet, Gott macht einen Weg da, wo sonst kein Weg ist, ist genau dieser Vers. Er macht meine Füße gleich den Hirschen. Da, wo ich sonst nichts hätte, da, wo ich sonst nicht lang könnte, da macht Gott mir einen Weg. Wo die anderen Leute sagen, was bist du denn so bescheuert, warum gehst du da lang? Ist doch viel vernünftiger, da lang zu gehen. Aber nein, Gott hat meine Füße gleich den Füßen der Hirsche gemacht, dass ich da lang komme und auch nicht umkomme. Dass ich nicht zu Fall komme, da wo andere Leute zu Fall kämen. Also, selbst da, wo es manchmal für mich moralisch merkwürdig aussieht, aber wenn Gott sagt, nein, da gehst du jetzt lang. Natürlich nicht in dem Sinne, dass ich Gottes Wort breche. Ne? Aber trotzdem, da lang, wo es plötzlich so völlig unmöglich scheint, da gehe ich lang und da komme ich auch nicht zu Fall. Das ist das Wichtige dabei. Also, dass ich nicht in die Sünde hineingehe, um zu sündigen, sondern dass Gott mich weiterbringt. Dass Gott mir einen Weg zeigt, wo ich lang gehen kann. Und dann erstellt mich auf meine Höhen, das heißt, dort, von wo aus ich weit blicken kann und sehen kann, was hat Gott für mich noch vor. Es wird ganz oft verglichen damit, was Gott getan hat, was Propheten gesehen haben. Die haben ganz viel gesehen, über Täler hinweg und manchmal Hügel und haben das wieder gesehen. Und so zeigt Gott mir auch, was er mit mir vorhat. Er bringt mich auf meine Höhen. Erstmal eine Höhe, wieder durchs Tal hindurch auf die nächste Höhe. Dann kann ich nochmal weitersehen, dann wieder auf die nächste Höhe und so macht das weiter. Und jetzt kommt der Vers, weswegen ich gesagt habe, dass wir wahrscheinlich heute nicht mit dem Psalm fertig werden. Und wenn ihr auf die Uhr guckt, das hätte ich sowieso nicht geschafft. Er lehrt meine Hände streiten und meinen Arm den ehernen Bogen spannen. Das Wort streiten. Ich weiß nicht, was ihr für Übersetzungen dabei habt. Das hebräische Wort heißt kämpfen. Haben wir großes Problem damit in der neudeutschen Zeit, nach dem Zweiten Weltkrieg und alles, wo wir doch gut pazifistisch sein wollen. Aber wir sind trotzdem in einem Kampf. Nicht, dass ich mich in Faustkämpfe verwickle mit Andersgläubigen. Das nicht. Da gilt im Gegenzug eigentlich sogar eher das, was Jesus gesagt hat, wenn dir einer auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die linke da. Gegenwehr kann trotzdem noch passieren, hat Paulus gemacht zum Beispiel, als er vor dem hohen Priester stand. Auch wenn er dann gewusst hat, okay, ich habe meine Grenze überschritten, so weit hätte ich nicht gehen dürfen, aber er hat sich trotzdem gewehrt. So. Was heißt zu kämpfen? Paulus sagt ja, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Oder auch unsere Feinde sind nicht Fleisch und Blut. Und es gibt zwei ganz wichtige Stellen. Einmal die geistliche Waffenrüstung in Epheser 6. Und wo es darum geht, dass wir Gedankengebäude und alles Mögliche niederreißen, was sich gegen den Gehorsam Christi auflehnt. Das ist 2. Korinther 10, Vers 5. So rum war es, ja genau. Und dann, wie kämpfe ich? Mit meinen Händen vor allem. Ne? Also, einmal dürft ihr nochmal überlegen, man hat ja unterschiedlich kämpfen können. Also das eine sind Faustkämpfe. Dann gab es Schleudern, dann auch eben Bogenspannen oder Schwert und auch Speer. Vielleicht sogar mit der flachen Hand, ne, beim Ohrfeigen geben. Auf alle Fälle, es gibt verschiedene Arten, wie ich meine Hände verwenden kann. Allein schon die bloßen Hände und dann, was ich aber noch in die Hände hineinnehmen kann. Und ganz wichtig ist ja eben das Schwert. Was ist jetzt mit den Händen kämpfen? Wie kämpfe ich als Christ mit den Händen? Das mache ich im Gebet. Ich habe verschiedene Arten und Weisen, wie ich im Gebet kämpfe. Und da das Coole ist, gerade letzten Sonntag habe ich dazu eine Predigt gehört von einem amerikanischen Pastor, den ich mir dann gerne anhöre. Und der hat genau da das Thema aufgegriffen gehabt. Wunderbar, direkt mitgeschrieben. Dann brauchte ich mich gar nicht so sehr daran einarbeiten, weil Gott ja manchmal doch gerne Vorlagen liefert. Drei Punkte, die er genannt hat. Ich habe noch einen vierten Punkt dazu. Der dritte hat drei Unterpunkte. So, das erste zum Kämpfen. Danksagen und Lobpreis. Das ist das Hände hochheben. Das ist die Haltung, ich ergebe mich Gott. Ich kann nichts machen. Während ich die Hände halte, kann ich nicht gleichzeitig mein Schwert nehmen und gegen den Feind kämpfen. Dank sagen und Lobpreis, ne? Also Dank sagen, ich danke Gott für das, was er mir getan hat. Ich lobe Gott für das, was er ist. Und das Schöne ist, Gott ist mein Erlöser, dafür lobe ich ihn. Er erlöst mich, dafür danke ich ihm. Also beides gehört mit dazu. Und wenn ich mal aus Versehen ihm dafür danke, dass er mein Erlöser ist, oder ihn dafür lobe, dass er mich erlöst hat, macht nichts, weil sein Wesen ist sein Tun. Das bedeutet, ich verbringe einfach mal Zeit mit ihm. Ich sage ihm, wie toll er ist, und das mache ich nicht, damit er sich dann gebauchpinselt fühlt, sondern damit ich merke, wie groß er ist. Und dass er ja mein Gott ist. Und dass ich ihm auch sagen kann, du hast mich zu deinem Kind gemacht und alles Mögliche. Dass ich dann auch wieder weiß, wer ich in ihm bin. Ist wahrscheinlich jetzt eher Schicksal der Männer, sitzt zu Hause auf dem Sofa und die Frau rennt die ganze Zeit rum, weil sie noch so viel zu tun hat. Und sie ist vielleicht sogar eigentlich sauer auf dich, weil ne, du sollst dir eigentlich helfen. Und was machst du dann am besten? Auf eine liebevolle Art und Weise deiner Frau sagen, jetzt setz dich einfach mal zu mir. Am besten Arm um sie, damit sie nicht weglaufen kann und damit sie sich gebrochen fühlt und so weiter. Und dann werdet ihr beide euch erstmal wieder bewusst, wer bin ich eigentlich beim anderen, ne? Also die Frau wirklich auch, das ist der, bei dem ich mich anlehnen kann und was sonst noch alles mit dabei. Und dann ist es oft so, wenn es gut läuft, dass der Mann auch dann gewillt ist, jetzt hast du Zeit mit mir verbracht, jetzt helfe ich dir beim anderen und jetzt sind wir schneller dran. Nicht nur doppelt so schnell, sondern mitunter viermal so schnell. Weil wir jetzt anders rangehen können an die Sache. Weil du dich zum einen ausgeruht hast und zum anderen, weil und was sonst auch immer noch. Haben wir ganz oft in der geistlichen Kriegsführung, Israel hat nur sich hinstellen müssen und Gott loben. Ganz berühmtes Beispiel ist 2. Chronik 20. Und Gott hat währenddessen in der unsichtbaren Weltaussicht der Israeliten, also einmal quasi hinterm Hügel, hat er das andere Volk niedergemetzelt. Auf unterschiedliche Weise. Das ist das Danksagen und Lobpreis. Ich habe die Hände erhoben. Hände heben, ich kann nichts machen. Ich ergebe mich, das wäre jetzt der nächste Punkt auch, aber die Punkte sind zum Glück nicht schwarz-weiß, das sind so überlappende Punkte. Es ist wie ein kleines Kind, das sagt Arm. Wie bei Mama und Papa auf den Arm. Und was sonst noch alles mit dazu gehört, habe ich gerade wieder vergessen. Aber auf alle Fälle bei ihm sein. Einfach bei ihm sein. Erster Punkt. Das zweite, Hingabe und Anbetung. Also bei Anbetung haben wir das ja im evangelikalen Raum eher mit den Händen heben auch. Aber da dürfen wir tatsächlich die Haltung der Hände nehmen, wie wir sie bei uns in Deutschland haben oder in Europa allgemein. Es gibt diese Haltung, das kennt ihr von das berühmte von Albrecht Dürer, die betenden Hände, oder halt so gefaltete Hände. Gefaltete Hände kommen übrigens nur einmal in der Bibel vor, nämlich in Sprüchen, die Faulen falten ihre Hände und gehen zugrunde. Es ist übrigens auch die Hände in den Schoß legen, weil man die Hände faltet und in den Schoß legt und betet und es sieht von außen so aus, als würde man nichts tun. Also, ne? Aber betende Hände, sowohl die von Dürer als auch die gefalteten, das ist die Dienerhaltung. Es ist die Haltung bei uns in Europa, die der Diener hat, wenn er zu seinem Fürsten kommt. Was der Fürst auch immer ist, ob er jetzt der Graf ist, der Herzog, der Ritter, also, oder halt nur so ein ganz kleiner Landadel mit einem von da zwischen den Namen, oder ob es der König oder Kaiser ist. Der Papst, der Bischof. Ich komme an mit dieser Haltung. Was willst du von mir? Das ist die Haltung, ich habe eigentlich Pläne. Was willst du von mir? Das ist das, wo man tatsächlich auch beten darf, wenn es denn dein Wille ist. Dieses, wenn es dein Wille ist, das kriegen wir an ganz vielen anderen Stellen, wo wir uns nicht sicher sind, was Gottes Wille eigentlich ist, obwohl er es eigentlich ganz klar gesagt hat in seinem Wort. Aber da wollen wir so demütig sein oder demütig scheinen und sagen, wenn es denn dein Wille ist und Gott sagt, lies einfach mal mein Wort und wende es auf dich an. Also wie, ne, wie ich das gerade gesagt habe, beim Übermauern springen oder beim Durchläutert sein der Worte. Nimm mein Wort für bare Münze. Wenn ich nicht sicher bin, soll ich jetzt in den Süden ziehen, wo mir eine Stelle angeboten wurde, sogar mit Wohnung und was auch immer, oder soll ich hier bleiben? Soll ich die Gemeinde wechseln, was auch immer? Dann darf ich Gott sagen, ich gehe gerne dorthin, wenn es denn dein Wille ist. Und dann vertraue ich darauf, dass Gott mir auf irgendeine Art und Weise zeigt, was oder nicht. Also zum Beispiel, soll ich jetzt umziehen oder nicht? Kommt auf einmal Psalm 37, bleibe im Lande und ernähre dich redlich. Gut, dann weiß ich, dass ich hier bleibe. Ich habe gesehen, dass ich 3/4 Stunde habe, aber ich will, ne, das noch. Ich hoffe, dass ich nur noch 50 Minuten mache. Aber so. Also das ist das, wo ich wirklich sagen kann, wenn es denn dein Wille ist, das ist das auch, die Demut vor Gott zu haben, so Gott will und wir leben, wollen wir das und das tun. Das ist das, wenn es denn Gottes Wille ist. Und dann, dritter Punkt, das Gebet, das verändert. Da sind verschiedene Varianten dabei, wie man jetzt die Hände benutzen kann. Da gibt es 3 Unterkategorien, binden und lösen. Also binden und lösen, Knoten machen oder Knoten aufmachen. Binden und lösen ist eine Herrschaftsform im Judentum und das ist das, was die Gemeinde machen soll. Was ihr auf Erden binden werdet, wird auch im Himmel gebunden sein, beziehungsweise eigentlich besser übersetzt, was im Himmel gebunden ist, das bindet ihr auch auf der Erde. Und was im Himmel gelöst ist, das löst ihr auch auf der Erde. Also ich sehe, was ist im Himmel los? Wie sieht's da aus? Ist deine Sache fest oder ist sie lose? Und von da aus sage ich dann, und das soll hier auf der Erde auch sein. Also ich gucke mir an, wie ist mein Zustand, mein verherrlichter Zustand, den ich ja auch habe laut Römer 8, 29. So soll es auf der Erde sein. Das bedeutet binden und lösen. Ich bin fest an Jesus, aber ich bin gelöst von der Sünde. Deswegen, du bist freigesprochen von der Sünde. Das ist das eine. Und dann auch noch alles mögliche andere. Das, was Gottes Wort über mich aussagt, ist das, wie ich in Verherrlichung bin. Und das spreche ich aus. Ganz wichtig auch Aussage von der Gemeinde. Deswegen 2 oder 3, die zusammenkommen und sich eins werden damit. Das ist nämlich der nächste Punkt. Also das erste, binden und lösen, übereinstimmen, dass man Hände schüttelt. Dass ich mit Gott quasi Hand schüttle oder auch mit mir, also mit den anderen Hand schüttle, weil wir uns eins werden, wir stimmen darin überein, aufgrund des Wortes Gottes, was in dieser Welt anders sein soll. Wo 2 oder 3 eins werden auf Erden und was sie bitten wollen, das soll ihnen nicht verwehrt werden von meinem Vater im Himmel. Funktioniert übrigens auch im Negativen, also auch das Binden und Lösen übrigens, dass ich manchmal das binde, was eigentlich im Himmel gelöst ist und umgekehrt. Und auch mit der Übereinstimmung, das Problem löst sich, ändert sich ja nie. Und dann kommt jemand, soll ich denn mit dir übereinstimmen? Gut, dann machen wir das jetzt. Herr, er hat gesagt, dein Problem löst sich nie, also bleiben wir dabei. Das Problem löst sich nie. Danke dafür, dass du uns erhörst. Dann kann man ganz schnell sagen, halt, Moment, nein, da gehe ich gegen, denn Gott ist ja derjenige, der meine Probleme löst. Das ist Binden und Lösen, also wo man die Finger noch mehr sozusagen gebrauchen kann, Fingerspitzengefühl, was braucht es eigentlich? Übereinstimmen mit Handschlag, Bittstellung. Da brauche ich auch meine Finger, nämlich um im Wort Gottes zu blättern. Da kann ich sogar noch einen Stift dazu nehmen. Das ist das, was, wo ich wirklich Gottes Willen dazu kennen muss. Also auch die beiden anderen, aber dazu muss ich Gottes Willen kennen und dann eben sagen, was ist Gottes Wille? Ganz grob, 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das Wort geholfen ist das gleiche Wort, das im Hebräischen dann Yasha, also im Hebräischen Yasha, im Griechischen Satar, also ne, Soter ist der Retter im Griechischen, also Sozo, jetzt habe ich es, oh Mann, ich habe zu Hebräisch gedacht, also auf alle Fälle, Beides bedeutet retten, aber in allen Umständen. Es bedeutet helfen in allen Umständen. Es bedeutet heil machen. Es bedeutet gesund werden. Es bedeutet gesund machen halt dann auch. Das will Gott. Das ist allen Menschen passiert. Wo ich mich nicht dagegen sträube, passiert es mir dann auch. Das will Gott. Und dann darf ich obendrein dann in der Bibel gucken und wirklich nochmal ganz genau wie ein Anwalt in der Bibel gucken und sagen, hier, da steht's, da steht's, da steht's. Und dann, wie die bittende Witwe kommen, auch wenn die bittende Witwe halt mittellos war. Ich habe meinen himmlischen Bräutigam dabei, der mir hilft und bin auch nicht vor einem gottlosen Richter, ich bin vor dem himmlischen Vater, vor dem gerechten Richter, darf meinen Fall vorbringen, darf das wirklich so machen? Dein Wort sagt dies und das und jenes und darum darf ich das auch annehmen und darum steht mir das zu, gib mir in Jesu Namen, weil es dein Wort sagt, darum steht es mir zu. Gern noch mit Datum, Uhrzeit und Unterschrift. Wenn man dann verheiratet ist, gern den Ehepartner mit dazu. Oder, je nachdem wie persönlich das Anliegen ist oder ob man es weitergeben will, beim Pastor oder bei einem anderen aus der Gemeinde. Einfach mit dazu, hier, unterschreib bitte mit. Und dann kann man es dem Feind auch immer wieder vorhalten. Und sagen, nein, hier, das steht alles da, an dem Tag habe ich es unterschrieben. Und dann kann man nämlich dazu noch sagen, 1. Johannes 5, Vers 14, das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Also, das, was ich in der Bittstellung mir erbeten habe oder eingefordert habe eigentlich sogar. Das ist ein Antrag, kann man auch dazu sagen. Das kann ich einfordern aufgrund des Rechtes, das mir zusteht. Also Gott tut mir nach meiner Gerechtigkeit, was mir in seinem Wort zusteht, was den Gerechten zusteht. Und wenn es nach seinem Willen ist, dann heißt es weiter, wenn wir wissen, dass er uns hört, so wissen, dass wir erhalten haben, um was wir bitten. Selbst wenn ich es jetzt noch nicht sehe. Abraham hat schon gewusst, ich bin der Vater vieler Völker, auch wenn eigentlich das Ganze noch gebraucht hat, bis bei Ismael dann die Kinder waren, bis bei Isaak, Jakob und Esau groß waren und daraus noch Kinder geworden sind, dass wenigstens drei Völker raus geworden sind, bei Ismael weiß ich nicht, wie viele genau, dass eine Vielzahl an Völkern aus Abraham herausgekommen ist. Das hat gebraucht, aber Abraham hat gewusst, Gott hat mich dazu gemacht und darum ist es so. Und ich darf sagen, Gott hat mich verherrlicht und darum gehört alles, was in die Verherrlichung hineingehört, gehört dazu. Gott versorgt mich, also kommt also alles mit da rein. Alles, was zur Hilfe gehört, alles, was mit in die Erlösung hineingehört, darum auch nochmal, hört euch gerne nochmal die Erlösernamen Gottes an. Entweder bei der SV-Seite Knittling raufgehen oder bei YouTube Gottes Erlösernamen, da habe ich eine Playlist. Das sind die ersten drei Punkte, also Danksagung mit den ausgestreckten Händen, Hingabe und Anbetung mit den gefalteten Händen, das Gebet, das verändert, nämlich einmal binden und lösen, übereinstimmen und die Bittstellung, wo ich oder der Antrag, wo ich dann tatsächlich auch mit unterschreiben und allem. Und jetzt das Letzte, könnt ihr hier vorne sehen, Abendmahl, was habe ich dann in meinen Händen? Da habe ich das Brot in der Hand. Und ich darf das Brot zum einen auch Gott vorhalten und ich darf es dem Feind entgegenhalten und ich darf es mir entgegenhalten. Denn Paulus sagt, so oft ihr davon esst und davon trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Ich verkündige es mir. Was verkündige ich mir? Ich bin gerecht durch das Blut des Lammes. Er hat all meinen Schaden beglichen und gibt mir noch einen Aufschlag dazu. Ich verherrliche Gott damit und früher mein Lieblingsaspekt, aktuell ist der Schaden ist mein Lieblingsaspekt. Und ich habe mit Gott Tischgemeinschaft und darum muss er für mich einstehen. Das verkündige ich mir. Verkündige ich natürlich auch alles Gott. Verkündige ich alles der unsichtbaren Welt und damit auch gerade dem Teufel. Du kannst mir gar nichts. Warum? Ich habe das Brot gegessen. Und wie wir aus Matthäus 15, Vers 27 wissen und dann Vers 28 hinten dran als Bestätigung Jesu, sogar die Krümel reichen sogar für die Hunde. Aber wir sind Kinder. Wenn ich das Brot mit esse und das Blut trinke, das mich reinigt von aller Ungerechtigkeit, dann habe ich diese Zusage. Damit darf ich Krieg führen, mit dem Brot und auch dem Kelch in meiner Hand. Das sind ganz besondere Waffen, die so unscheinbar aussehen. Was soll so ein kleines Stück Brot schon, was soll so ein winziger Schluck Wein im Einzelkelch oder aus dem großen Kelch, was bringt das denn? Es bringt alles, weil ich da Jesus drin habe. Es bringt alles, weil all diese Opfer da drin stecken. Und es bringt noch viel, viel mehr, was ich jetzt nicht mehr sagen kann, was ich auch gar nicht mehr alles drin habe, aber das mit dabei. So, wie ich schon angedroht, wir werden heute nicht mehr fertig, aber macht nichts, hat euch hoffentlich so gut getan wie mir, mindestens. Jesus, danke für dein Wort, danke, dass du uns kämpfen lehrst. Und dass wir in dir und mit dir weitergehen können und dass wir siegreich voranziehen dürfen, weil du uns kämpfen lehrst. Und du lehrst uns nur deswegen kämpfen, damit wir siegen. Dass du uns den Sieg schenkst, dass wir ihn jetzt noch in dieser Zeit sehen und natürlich den ultimativen Sieg, wenn du uns in deine himmlische Herrlichkeit holst. Amen.